Willkommen beim Betreut Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Ihr Blick hinter die Kulissen der rechtlichen Betreuung. Von und mit Roy Lippert. Es ist wieder Mittwoch, es ist wieder Podcast-Zeit. Das ist die Ausgabe vom 4.6.2025. Und ja, wir sind in der digitalen Welt angekommen. Denn heute wird das Thema digitale Währung sein und die Auswirkungen auf das Sozialrecht. Das ist ein bisschen klobig und ein bisschen abstrakt gesagt, aber was steckt dahinter? Im Kern, welche digitalen Möglichkeiten gibt es, um Geld zu verstecken? Beziehungsweise wo kann ich als Betreuer noch nach Geld suchen, was der Betroffene vielleicht hat und ich vielleicht nicht direkt auf dem Schirm habe? Also, das ist ein Thema, was natürlich in Zukunft immer wieder aktueller oder immer aktueller wird. Momentan ist es ja so, dass die meisten ihr Bankkonto immer noch bei der guten alten Sparkasse haben oder auch noch bei der Raiffeisenbank, bei der Volksbank, je nachdem, was meistens am nächsten ist, wo die Person dann sich mit dem hinbewegen kann, hinfahren kann, genau. Und das wird sich allerdings in den nächsten Jahren, Jahrzehnten auf jeden Fall ändern. Also PayPal, Revolut, Kryptowährungen, In-App-Guthaben, Prepaid-Kreditkarten, Essenslieferdienste, ja, das sind alles Dinge, die muss man eigentlich auf dem Schirm haben, wenn wir über digitale Währungen reden. Also es wird einfach immer mehr möglich, Geld aufzubewahren bzw. das Ganze auch auszugeben. Doch das Problem ist für uns jetzt, dass sich hierbei viele, viele Fragen ergeben. Also, wie komme ich da überhaupt ran? Was muss ich davon ins Vermögensverzeichnis überhaupt mit aufnehmen? Und was macht das Ganze? Und das ist das Hauptthema für uns. Was macht das Ganze mit Sozialleistungen? Das klären wir alles in dieser Folge. Also, das, was ich mir überlegt habe, ist, ich habe so 6 Gruppen entworfen, in denen man die digitalen Geldwerte, so möchte ich sie mal nennen, einteilen kann. Das erste, worüber wir uns gleich unterhalten, ist das PayPal-Guthaben. Daneben dann als zweiter Punkt Revolut und andere Banken, also die es dann in dem Bereich noch gibt, Neobanken sozusagen. Also die werden Neobanken auch genannt. Warum, erkläre ich später. Kryptowährung schauen wir uns an, Prepaid-Kreditkarten, App Store, Guthaben und Gutschein- und Essensplattformen. Das sind Themen oder das sind Bereiche, in denen Geld geparkt werden kann. Jeder dieser Formen, die ich jetzt genannt hatte, bringt irgendwie eigene technische und rechtliche und praktische Herausforderungen einfach mit sich. Es ist entscheidend halt, wie zugänglich, wie übertragbar und ja, am Ende ist es natürlich auch so, wie verwertbar ist das Ganze. Gucken wir uns aber die Sachen jetzt mal im Einzelnen an. Also beginnen wir am besten damit, mit der Sache, was wir alle kennen oder was wahrscheinlich der größte Teil von euch kennt, das ist PayPal. PayPal fungiert als Zahlungsdienstleister mit einem eigenen Guthabenkonto. Das heißt, man hat dort ein Konto und dort wird dein Geld quasi drauf gebucht und dann wird es halt abgebucht. Es gibt bei PayPal die Variante, dass man das Ganze dann von dem eigenen Konto abbuchen lassen kann. Man kann aber auch Geld im Prinzip einzahlen. Genau. E-Mail-Adresse, Passwort, zack und schon hat man meistens ein PayPal-Konto. Es ist kein klassisches Bankkonto in dem Sinne. Es ist quasi ein Konto, was online, also in so einer Bubble liegt. Problem bei uns oder für uns ist halt immer, dass dieses PayPal oft übersehen wird. Also sei ehrlich zu dir, wie oft fragst du deine Klienten nach einem PayPal-Konto? Also ich tue dies an sich auch nicht. Meistens ergibt sich das immer im Laufe der Betreuung, dass die Leute dann auf mich zukommen und sagen, ich hätte gern auch ein PayPal-Konto und dann kann man darüber auch noch dann gucken. Aber die Problematik ist hier, dass es das PayPal-Konto gibt und wir da irgendwie an den rankommen müssen, beziehungsweise wir uns dann eigentlich von den Klienten die Zugangsdaten geben lassen müssen, um das dann auch nachzuweisen. Es ist beim PayPal-Konto genauso wie auch bei jedem anderen Konto, dass man dann auch Kontoauszüge beireichen muss, wenn man es hat und dann auch dem Amt oder dementsprechend der Behörde auch dann offenlegen muss. Also als Beispiel zum Beispiel, also als Beispiel für in diesem PayPal-Konto, dass man sich das ein bisschen plastischer machen kann. Also das ist zum Beispiel, wenn der Betreute gelegentlich Gegenstände dort verkauft und dann der Erlös auf sein PayPal-Konto geht, das dann am Ende quasi 800 Euro aufweist. Das ist Vermögen, was auch anzurechnen ist. Das heißt, es gehört zu dem Zeitpunkt dann auch ins Vermögensverzeichnis. Doof, wie das ist, aber es gehört damit rein. Also, was kannst du machen? Frag einfach kontinuierlich dann nach PayPal-Konten, beziehungsweise erkennst du das auch, wenn man ein PayPal-Konto anlegen möchte, dann muss man es mit einem anderen Konto verifizieren. Das ist jedenfalls in der Regel der Fall. Das heißt, du schaust einfach auf das Konto und wenn es dort eine Gutschrift von einem Cent gibt mit vom PayPal, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein PayPal-Konto angelegt wird, sehr groß. Das ist auch meistens dann das, worüber die Ämter dann stolpern in den Kontoauszügen und dementsprechend dann auch nachhaken. Also ein, zwei Mal hatte ich das, glaube ich, in dem Fall jetzt auch schon. Es ist gar nicht so selten, wie man jetzt denkt, dass ich hier von einem weißen Einhorn rede. Das ist es nicht. Es kommt wirklich auch vor. Der zweite Punkt, oder den wir haben, das ist, sind sogenannte Neobanken. Das sind Banken, die nicht mehr so agieren, wie wir das jetzt von der Sparkasse oder von der Raiffeisenbank kennen, sondern meistens smartphone-basierte Konten ohne Filialen. Meistens sind sie auch nicht in Deutschland registriert, sondern im EU-Ausland, also meistens auch oder in Litauen sind die dann ansässig. Und funktionieren im Grunde nach genauso wie ein Bankkonto, wie man sich das vorstellt. Man kann Überweisungen machen, man kann Kreditkarten auch dort noch anlegen. Und dementsprechend sind sie sehr flexibel, wenn man sie erstmal angelegt hat. Also nehmen wir hier die Problematik, dass natürlich die Kontoauszüge, die müssen dann auch generiert werden. Wenn es dazu keinen Zugriff gibt, dann hat man natürlich wieder dasselbe Problem. Das andere Problem, was man natürlich hat, ist die Registrierung bei diesen Banken dann als Betreuer. Das ist teilweise schwierig. Ich hatte es selber auch noch nicht, kann ich mir aber vorstellen. Also wenn jemand von euch das schon mal hatte, also Vivid Bank zum Beispiel, N26 gehört dazu, Revolut, das sind so dann diese sogenannten Neobanken ohne Filiale und dann einfach nur, dass man im Internet seine Rechtsgeschäfte oder seine Geschäfte denn erledigen kann. Ist aber, wird im Prinzip technisch bzw. vermögensverzeichnistechnisch so gehandhabt wie ein normales Konto. Als Beispiel, also ist natürlich, wenn da 2.100 Euro drauf liegen und das beim Leistungsantrag nicht angegeben wird, dann gibt es am Ende auch eine Rückerstattung, wenn das auffällt und dementsprechend als Vermögen bzw. als Einkommen denn auch zu rechnen ist. Also im Kern, klärt frühzeitig, ob eure Betreuten sowas nutzen. Im Zweifel sperrt das dann bzw. sagt, dass es jetzt vielleicht nicht so gut ist, dass diese Konten benutzt werden. Ja, und gibt natürlich dann auch die Möglichkeit, dass dann einfach Leistungen eingefroren werden, beziehungsweise nicht gezahlt werden, wenn nicht offengelegt wird, was mit diesen Konten passiert. Jetzt kommen wir in einen Bereich als drittes, da haben vielleicht einige von euch schon Erfahrungen gemacht, aber es wird schwierig, das nachzuverfolgen. Wovon rede ich so kryptisch? Es sind diese sogenannten Kryptowährungen. Der bekannteste, den ihr wahrscheinlich auch kennt, ist Bitcoin. Es gibt noch Ethereum, heißt das, glaube ich, und Solana. Also wenn ich das falsch ausgesprochen habe, ich bin da nicht so unterwegs in diesen Bereichen. Das Einzige, was ich weiß, wie es heißt, ist Bitcoin. Und dementsprechend bleiben wir auch da mal dabei, weil das ist auch die wahrscheinlichste Variante, dass jemand vielleicht ein Bitcoin hat, gerade von den jüngeren Klienten, dass die dann vielleicht jetzt auch schon da ein bisschen spekuliert haben, beziehungsweise da Geld auch angelegt haben. Die Verwahrung erfolgt in sogenannten Wallets. Das heißt, das sind so digitale Brieftaschen oder sind halt bei Plattformen denn hinterlegt. Also Coinbase gibt es da. Das Problem ist, es existiert kein Name oder eine Kontonummer. Es gibt halt nur so ein Private Key, das heißt einen Schlüssel, mit dem man das Ganze dann, mit dem man da rankommt. Wenn der dann falsch ist, dann hat man ein Problem. Wenn man den nicht mehr weiß, dann ist das Geld nämlich weg. Es ist faktisch verloren. Es gibt keinen zentralen Ansprechpartner. Es gibt keine Zurückgesetzt-Taste in diesem Reichen. Weg ist dann weg. Man muss es sich einfach notieren. Also, es kann gut sein, 0,1 Bitcoin, BTC abgekürzt, falls euch das irgendwann mal auftaucht. In dem Fall momentan sind halt 0,1 Bitcoin schon ca. 5.000 Euro. Oder glaube ich sogar ein Stück mehr. Aber da müsst ihr wirklich gucken, da kann man, wenn man vor vielen, vielen Jahren einfach da Geld angelegt hat, auch jetzt noch große Gewinne machen. Also, es gibt diese Geschichte, die auch immer wieder durchs Internet wabert, das erste Geld oder das erste Mal, das mit Bitcoin bezahlt wurde, war eine Pizza. Oder ja, da hat jemand gesagt, ich gebe euch quasi, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, 10 oder ich gebe euch so viel Bitcoin, wenn mir jemand eine Pizza vorbeibringt. Und dementsprechend hat das auch funktioniert. Das war, es wurde dann in Bitcoin bezahlt, die Pizza. Das war die erste Abrechnung, die mit dieser Währung gemacht wurde. Derjenige hat es dann auch in Videospiele, glaube ich, investiert. Hätte er sie behalten bis zum heutigen Zeitpunkt, wäre er, ich glaube, sogar Milliardär oder mindestens Millionär gewesen. Aber tja, wer konnte ahnen, dass die Währung dementsprechend so viel wert sein wird irgendwann. Was müsst ihr machen, wenn ihr ein Bitcoin-Wallet entdeckt? Also dokumentiert es einfach, es gehört mit ins Vermögensverzeichnis. Den Private Key, wenn ihr den habt, den solltet ihr haben, müsst ihr den sicher aufheben, damit natürlich ihr dann immer jederzeit den Zugriff habt. Jetzt kann man noch sagen, Kryptoanlagen, Kryptowährungen, ist das von der Vermögensverwaltung her noch umfasst? Ich würde es im weiteren Sinne noch ansehen. Ihr könnt natürlich aber auch sagen, okay, liebes Gericht, bitte übergib mir nochmal den speziellen Bereich, denn für Kryptowährungen oder für entsprechende Sachen wäre auch denkbar. Aber meistens müsste es über die Vermögenssorge dann auch funktionieren. Der nächste Punkt, den hatte ich kurz schon angesprochen, sind sogenannte Prepaid-Karten, Prepaid-Kreditkarten. Also es wird ein Guthaben aufgeladen und das kann dann auch weltweit eingesetzt werden. Also es gibt keine klassischen Kontoauszüge, wie man das kennt, und die sind teilweise auch anonym erwerbbar. Das ist jetzt nicht wirklich, dieses anonyme Erwerben ist jetzt nicht zwingend das Problem. Es ist nur so, dass natürlich dann jeder auf diese Kreditkarte dann Geld draufbringen kann und sich natürlich da auch, also Zahlungen, die dann nicht auftauchen sollen, halt über diese Kreditkarte abwickeln kann. Schwer zu erfassen, ja, also gerade wenn es anonym registriert ist, dann kommt man da nicht wirklich hinter, muss man auch ganz klar sagen. Es sei denn, es taucht irgendwann auf oder man lässt es dann von der Kreditkarte rüberbuchen auf das normale Konto. Das sind übrigens meistens dann auch die Fälle, die auffallen, wo es denn passiert. Also, wie gesagt, wenn eine Prepaid-Karte mit 1.200 Euro zum Beispiel dann im Heimalltag genutzt wird, also zu Hause, was wird nicht offengelegt und irgendwann erfährt das Jobcenter davon, dann ist es halt möglich, dass es eine Rückforderung gibt. Wie kann es das erfahren? Im Rahmen einer Kontoabfrage. Es gibt die Möglichkeit, dass die Jobcenter auch die Konten abfragen können und dementsprechend können sie dann auch, also bei Anlage einer Kreditkarte bzw. einem Kreditkartenvertrag ist das auch hinterlegt und würde dann in dem Fall aufploppen. Also auch in den Gesprächen immer nach einer Kreditkarte fragen, ob es die gibt. In vielen Fällen nicht, aber wenn sie denn da ist und nicht aufgenommen wird, dann ist das schon problematisch. Der vorletzte Punkt, den ich habe, das sind sogenannte App, also App Store Guthaben, also im Apple Store oder im Google Play, Amazon. Also dieses Guthaben kann durch Geschenkkarten oder Rückerstattung oder Boni entstehen. Das heißt, man kann denn dort auch die Sachen ansammeln, ohne dass es halt quasi jemand mitkriegt. Meistens ist es gebundenes Guthaben, das heißt, man muss es dann auch dort ausgeben, aber es ist halt immer noch Guthaben, das Vermögen, was dort liegt und wo man dann vielleicht nicht nur Apps kaufen kann, sondern auch noch andere Dinge des täglichen Lebens. Also oft wird es gar nicht so erkannt als Gegenwert, ja, dass man sagt, oh, ich habe ja da jetzt, ich habe jetzt wirklich was Werthaltiges, sondern es wird eher so gesehen, ja, das liegt da halt, aber das ist nicht notwendig. Also es ist verwertbares Vermögen. Es muss als Vermögen auch angegeben werden. Der Klassiker hier sind die Amazon-Konten, also wenn da jetzt ein Rückerstattungsguthaben drauf ist und wenn davon regelmäßig eingekauft wird, dann ist das natürlich, ja, wenn es die Vermögen nicht, wenn es als Vermögen nicht geltend gemacht wird oder nicht anerkannt wird, ist es ein Problem. Man kann natürlich auch dieses Store-Guthaben erfassen und bewerten. Ist immer die Frage, wie realitätsnah ist das noch? Also ich habe bis jetzt noch kein, das noch nie gehabt, dass das eingetragen wurde oder dass ich irgendwo gesehen hätte. Aber wie gesagt, schreibt mir, ich bin gespannt, wenn das so ist. Ich trage es gerne vor. Und dann würde ich es nämlich auch, dann werde ich es auf jeden Fall der Community mitteilen. Also, auch diese Guthaben sind Vermögenswerte, die zu berücksichtigen sind. So, und jetzt wird es noch etwas spannend, beziehungsweise ein bisschen atemberaubender, und zwar reden wir so von den sogenannten Plattformguthaben. Ja, was ist das? Edenred, Lieferando, Sodexo, das sind alles Firmen, die auch guthabenbasierte Konten haben. Also digitale Guthaben, die zum Beispiel Arbeitgeberleistungen oder bei Privatkäufen dann entstehen können. Und die können dann zur Bestellung von Lebensmitteln, Essen oder Gütern verwendet werden. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass meine Mitarbeiter vermögenswirksame Leistungen erhalten. Ach Quatsch, nicht vermögenswirksame Leistungen, sondern Zusatzleistungen. Und da gibt es ja die Möglichkeit des Tankgutscheines oder also andere Gutscheine, die dann halt steuerbefreit auch erteilt werden können als Arbeitgeber. Edenred nutze ich da zum Beispiel als mögliche Plattform. Was machen die? Die bieten ein Portfolio an, eine Karte, mit der man dann bei den entsprechenden, zum Tanken oder auch bei Einkaufsläden dann im Prinzip dieses Guthaben anwenden kann und dadurch dann halt den Vorteil genießen kann, ohne drauf Steuern bezahlen zu müssen. Auch das wird häufig nicht als Einkommen oder Vermögen gesehen, weil das kann man natürlich auch ansparen, in dem Fall auf der Karte. Und das ist aber auch mit zu berücksichtigen. Bei Überprüfung, also wenn der Sozialleistungsträger dann das prüft und dann darauf zukommt, dass es wirklich Vermögen ist, also weil es schon länger dort vielleicht liegt, dann ist es natürlich auch abzuziehen. Also und bei regelmäßiger Versorgung, denn durch Gutscheinsysteme, kann das natürlich dann auch zu entsprechenden Leistungskürzungen führen. Ja. Ich weiß nicht, ob da für euch jetzt ein paar neue Sachen dabei sind. Ich denke schon, dass nicht alle alles auf dem Schirm haben werden. Also, was kannst du machen als Betreuer? Die Option ist, frage gezielt auch nach digitalen Zahlungsmethoden oder Zahlmethoden. Schreib es dir einfach nur auf, dass du es dann irgendwo stehen hast, dass du dann einfach danach dann fragst. Musst ja jetzt nicht alles abfragen, aber PayPal würde ich auf jeden Fall abfragen. Amazon-Konto ist auf jeden Fall gut. Also hatte ich jetzt aktuell wirklich heute Aufnahme, 3.6. ist heute die Aufnahme, da kam dann die Frage, ob es denn ein Händlerkonto gibt des Betroffenen, von dem das überwiesen wurde, was nicht der Fall war. Also er hat immer dem, vom Amazon 500 Euro bezahlt oder drauf gezahlt und dann dementsprechend gab es die Frage, ob das jetzt, ob da ein Konto liegt, was noch nicht bekannt ist. Ja, digitale Zugänge auch sichern, also versuch das mit deinem Betroffenen oder mit dem Betreuten abzuklären, dass du vielleicht auch da Zugriff drauf kriegst, ist eine sehr heikle Geschichte, weil das meistens auch, ja, also aus meiner Sicht, das ist jetzt eine gefühlte Wahrheit, auch dafür genutzt wird, um genau diese Dinge zu umgehen. Und deswegen lässt man sich da wahrscheinlich ungern dann reingucken. Wenn du da den Eindruck hast, du musst es angeben, ja, sensibilisiere dann den Betroffenen dafür, wenn du die Vermutung hast, dass da etwas ist, aber du es nicht 100% nachweisen kannst, wirke darauf hin, dass es beendet wird. Ja, so viel vielleicht an der Stelle. Berichte, ja, das muss alles in das Vermögensverzeichnis. Also digitale Werte sind klassische Vermögenspositionen. Das heißt, alles rein. Bei Kryptowährung ist es halt so, dass du die, den Wert des Tages nehmen musst. Also da gibt es halt den Kurs dafür. Da musst du das halt umrechnen und eintragen zum Tag des Vermögensverzeichnisses. Ja, ansonsten musst du halt dann im Einzelfall mit den Sozialämtern da nochmal drüber diskutieren. Einkommen, also gerade SGB 12 auch oder SGB 2, ob es da eingerechnet wird. Ja, das war's zu dem Thema. Mich würde wirklich interessieren, ob du das, ob das bei dir jetzt ein Thema ist. Schreib mir doch einfach eine Nachricht an info@betreut.de oder du kannst natürlich auch bei Instagram kannst du uns dann oder kannst du mich anschreiben. Einfach eine kurze Nachricht und dann teile ich es auch gerne mit der Community. Und mit uns allen. Apropos Community, es gibt keine Folge, ohne dass ich darauf hinweise, der Campus ist offen, ihr könnt dort euch anmelden, ca.betreut.de, alle Infos dazu und die Startrampe ab September, also jetzt haben wir noch knapp 3 Monate, bis die neue Startrampe abhebt oder bis wieder die Rakete von der Startrampe abhebt, startrampe.betreut.de, da findet ihr alles zum Mentorenprogramm für Beginner. Das war's, danke fürs Zuhören und ja, wir hören uns mit einer neuen Folge nächste Woche wieder. Tschüss!